Guten Abend, wir fangen an, wir sind im Haus Gottes, wir hören Gottes Wort und wir bereiten uns auf das, was Gott uns sagen und geben möchte. Also lass uns offen sein für das Wirken Gottes. Preist dem Herrn. Mein Thema heute ist der Vertrag mit Gott oder ja, Gott will sich mit uns verloben. Das ist meine Botschaft heute. Gott will dich mit dir verloben. Er macht einen Heiratsantrag für dich und er sagt, mein Kind, ich will dich als meine Braut haben oder mein Bräutigam, wie auch immer. Gott macht einen Heiratsantrag an uns. Ich lese aus Hosea Kapitel 2, Vers 21 und hier heißt es, ich will mich mit dir verloben auf ewig, nicht nur ab und zu mal so vorübergehend und wenn du mir gefällst, dann nehme ich oder dich nicht. Nein, ich will mich verloben für immer. Ich will mich verloben in Gerechtigkeit und Recht und in Gnade und Barmherzigkeit. Ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Also Gott will sich verloben und dann offenbart sich mehr und mehr uns in unserem persönlichen Leben. Gott machte mit den Menschen einen Bund und es gab viele Bünde, den Bund mit dem Adam, als er gemacht hat, macht euch die Erde untertan, füllt die Erde und etc. Baut den Garten, erweitert den Garten und dergleichen. Und dann mit dem Regenbogen beim Noah in 1. Mose 9, Vers 16 machte Gott ebenfalls ein Bündnis. Ich will die Erde nicht mehr verderben. Ich will, also durch Regen und so weiter wird die Erde nicht mehr untergehen. Da brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. So, die Bünde Gottes, die Verträge Gottes, das Wort Bund, ja, ist Rettung, ist Bewahrung. Gott hat den Noah bewahrt, der Sintflut hindurch und hat einen Bund mit ihm gemacht. Ich will mit dir sein und deine Familie dich segnen, dich mehren und du sollst die Erde wieder untertan machen. Das, was er Adam gesagt hat, diese Bündnisse, das hat er auch hier mit dem Noah angefangen. Und später erhielt auch Abraham und Isaac und der Jakob auch einen Bund. Ich will mit dir sein. Ich will dich begleiten, dich behüten. Also das ist was Schönes zu wissen, Gott ist mit uns. Egal wie die Welt weitergeht, egal was passiert, egal wie die Umstände sind. Ich lese in 1. Mose 17, Vers 7, da heißt es, da sagt Gott zu Abraham hier, und ich will dich erretten und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und deinem Samen und deinem Geschlecht und noch von Geschlecht zu Geschlecht und einen ewigen Bund will ich mit dir machen, mit deinen Nachkommen ewiglich und ich will dir und deinem Samen das Land, damals Kanaan, zum Besitz geben und da bist du jetzt noch Fremdling, da bist du noch ein Ausländer, ein Flüchtling und das Land gehört dir. Ich will dir das Land geben, da wo jetzt die Kanaaniter wohnen. Und Gott gab ein Zeichen für Abraham, die Beschneidung. Ich werde darüber ein paar Gedanken sagen, was die Beschneidung ist. So ein Bund, ein Vertrag zwischen Gott und den Menschen. Die Juden haben dieses Zeichen nicht richtig verstanden, auch nicht richtig ausgelebt. Denn in der Bibel heißt es, es ist nicht das, was äußerlich geschieht, sondern das, was innerlich geschieht. Und die Juden haben es nicht begriffen, dass es innerlich die Beschneidung, die Herzensbeschneidung ausschlaggebend ist, um ja das ewige Leben zu haben. Gott schimpft auf die Juden damals, weil sie nicht gehorchten, ständig den Bund, den Vertrag gebrochen haben. Hesekiel Kapitel 44 lese ich, Vers 7. Hier, ihr lasst Fremde in meinem Tempel hineinkommen und die werden die sind weder am Körper noch am Herzen beschnitten und gerade dann, ja, sie missbrauchen meine Opfertiere und so weiter, sie schmatzen und sie leben üppig, also sie missbrauchen diesen Bund. So entweiht ihr die heilige Stätte und tut, was ich verabscheue und brecht den Bund, den ich mit euch geschlossen habe. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen, aber wir Menschen sind so, ja, treulos. Wir brechen diese Verbindung. Gott macht einen neuen Bund im Neuen Testament nachher. In Kolosser Kapitel 3, Vers 11 lese ich hier, da ist nicht mehr Grieche, noch Jude, noch Beschnittene, noch Unbeschnittene, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern sie sind alle eins in Christus. Das ist der neue Bund. Sie sind alle eins in Christus. Kolosser Kapitel 2, Vers 11, da lese ich auch hier, in ihm, in Jesus Christus ist weder beschnitten, und das gilt heute, das können wir heute auch genauso sagen, getauft oder nicht getauft, gefirmt oder nicht gefirmt, konfirmiert oder nicht gefirmt. Wir sollen Christus im Herzen haben. Und das ist das Ausschlaggebende. Und hier heißt es, diese Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern durch Ablegen von, ja, den negativen Dingen, dazu hat Gott uns berufen und uns in einen Bund hineingestellt. Wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sie ist es alles neu geworden. Mein Thema ist heute der Vertrag mit Gott. Gott macht einen Vertrag mit uns, einen Heiratsantrag. Gott will sich mit uns verloben. Dieser ewige Bund ist für Menschen, für ihn ewig bestimmt und vor allem insbesondere, dass dieser Bund wird aktiv in dem Augenblick, wo wir Jesus als unseren Herrn und Heiland annehmen. Der Segen Abrahams geht über Jesus weiter. In dir sollen gesegnet werden alle Generationen dieser Welt. Egal, wo sie herkommen, welche Hautfarbe sie haben, welche Abstammung sie sind. Der Segen Abrahams geht über Jesus weiter. Das Heil kommt aus den Juden, steht in der Bibel nachher, also aus Abraham heraus, aus diesem Samen. Nicht, dass die Juden uns segnen. Nein, Jesus, der aus den Juden kommt, ist der Gesegnete Gottes. Er ist dieser Segensträger. Und dieser Weg geht weiter. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. In Jeremia Kapitel 32 von Vers 39 lese ich weiter. Und ich will ihnen einen einerlei Sinn und einerlei Lebensstil geben. Und ich will sie so machen, dass sie sich fürchten vor mir ein Leben lang. Und dass es ihnen wohl gehe, ihnen und ihren Kindern. Gott will, dass es dir gut geht, auf der ganzen Linie. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, sagt Gott. Schon damals im Alten Testament, dass sie nicht mehr verloren gehen, dass sie nicht mehr ablassen, Gutes zu tun. Und ich will ihnen ja die Frucht ihnen geben, die sie sich wünschen, die ich ihnen versprochen und verheißen habe. Und es soll meine Freude sein, sagt der Herr, ihnen Gutes zu tun. Und ich will ja sie in diesem Land einpflanzen, ihnen beständige Treue geben, von ganzem Herzen, sagt Gott. Er will von ganzem Herzen, von ganzer Seele die Menschen segnen. Also Gott als Teilhaber des Lebens oder Geber des Lebens, denn so spricht der Herr, gleich wie ich das Volk all dieses große Unheil kommen ließ, damals über die große, als die Sintflut kam und versprochen habe, nicht mehr die Erde zu verderben mit dem Wasser, mit dem Regen, mit der Flut, der Überschwemmung, der Wasserkatastrophe. Ich will meinen Segen über diese Menschen halten und meinen Bund bewachen. Dieser neue Bund ist ein ewiger Bund, gilt für die Erlösten insbesondere. Wenn du Kind Gottes bist heute, freu dich. Ich bin erlöst, ich bin im Bund Gottes. Alle Bündnisse, die Gott je geschlossen hat, mit Adam, mit Abraham, mit Isaac, mit Jakob, mit Jesus, mit den Propheten, was er da verkündigt hat, dieses Bündnis gilt für uns heute. Und du bist mit hineingenommen. Wenn du Christus angenommen hast, in Hebräer Kapitel 13, Vers 20 lese ich, durch das Blut Jesu Christi, durch sein Leben, durch seine Hingabe, durch seine Werke, durch sein Opfer sind wir mit eingeschlossen in diese Erlösungspaket. Möge Gott, von dem alle Friede kommt, euch helfen, in jeder Hinsicht das Gute zu tun und seinen Willen zu erfüllen. Dieser Bund muss mit Leben erfüllt werden. Es nützt nichts, du bist getauft und du erfüllst die Taufe nicht mit dem Leben. Es nützt nichts, du nimmst das Abendmahl. Das ist keine fromme Schluckimpfung, das Abendmahl, nein, das Abendmahl ist ein Geschenk Gottes. Du nimmst es und du sagst, ich nehme Jesus jetzt auf, ich trinke Jesu Blut, ich werde teilhaftig am Leben Jesu. Das muss mit Leben gefüllt. Und jetzt gehst du nach Hause und jetzt musst du leben als Christ, dich beweisen und dich behaupten. So, hier heißt es weiter im Hebräer 13, er hat uns, den Herrn Jesus Christus, von den Toten auferweckt. Durch dieses Blut, das er vergossen hat, ist der Bund ewig gültig. Ich werde nachher erklären, was so ein Bund ist. Die meisten Leute haben keine Ahnung mehr, was so ein Bund ist. Die gehen zum Standesamt, heiraten und ich habe sogar in Heilbronn jemanden gehabt, der hat geheiratet und nach 3 Tage später ging er zur Scheidung, weil die sagten, ich habe gemerkt, wir passen nicht zusammen. Schrecklich, verstehst du? Leute haben gemerkt, die passen nicht zusammen. Und deshalb lässt Gott so lange uns leben und so lange am Leben, dass wir merken, passe ich mit Gott zusammen, passe ich mit Gott nicht zusammen? Ist der Glaube etwas für mich oder kann ich den Glauben vergessen? Ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, nicht nur für 3 Tage oder für ein halbes Jahr oder ja für ein paar Jahre. Jesus wird euch Kraft geben, das zu tun, was Gott gefällt, und ihm gebührt alle Ehre in Ewigkeit. Und dann sagt der Schreiber noch Amen. Dieser Bund ist für jeden, der es haben will, und du musst dich auf diesen Vertrag einlassen. Wollen Sie? So fragt der Beamte oder der Pastor beim Standesamt, wollen Sie den Mann, wollen Sie die Frau? als Partner mitnehmen. Und jetzt pass auf, was der fragt. Normalerweise, aber vielfach ist diese Formel nicht mehr, wird nicht mehr gebraucht. Bis dass der Tod euch scheidet, wollt ihr zusammen sein, wollt ihr durch Höhlen, wollt ihr durch Tiefen, wollt ihr durch Leid, wollt ihr durch Probleme in guten und in schlechten Tagen miteinander gehen. Die meisten wollen denn, ja, verheiratet sein in guten Tagen, aber die werden nicht immer sein. Es kommen auch schreckliche Tage, schmerzliche Tage, schwierige Tage, komplizierte Tage, unverständliche Tage. Warum kommt das alles auf mich zu? Willst du also durch dick und dünn mit deinem Partner, und dieser Partner ist in diesem Fall unser lieber Gott, und Gott will sich mit uns verloben? Und dann lese ich hier weiter, Jesaja Kapitel 54, eine wunderbare Bibelstelle. Gott schloss einen Vertrag mit Abraham, den Patriarchen, und das sind ewige Bündnisse. Und diese Bündnisse gelten für uns auch heute Nachmittag oder heute Abend. Jesaja 54, Vers 9. Damals, nach der großen Flut, schwur ich dem Noah, dass ich nie mehr die Erde überschwemmen werde. Genauso schwöre ich jetzt nun dir, lieber Abraham, oder liebes Volk Gottes, liebe Kinder Gottes, dass ich nicht mehr zornig auf dich sein werde. Nie mehr werde ich dir drohen. Durch Jesus Christus sind wir mit Gott versöhnt, Leute. Das war schon im Alten Testament als Vorzeichen. Wir sind versöhnt. Gott wird uns nicht mehr drohen. Pass auf, du kommst ins Fegefeuer. Pass auf, du kommst in die Hölle. Der Teufel versucht uns Angst zu machen vor der Hölle, vom Tod, vom Verderben, von der Gottesferne, von der Hölle. Die meisten Leute wissen gar nicht, was die Hölle ist. Nur nebenbei. Vielleicht komme ich noch darauf, dass ich euch sage, hier sagt der Prophet Jesaja in Kapitel 54 weiter: Berge mögen einstürzen und Hügel mögen wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert sein. Halleluja! Meine Liebe zu dir wird nie erschüttert sein und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Gott sagt ja, und wir müssen eines nur sagen. Gott sagt ja, und ich muss nur Amen sagen. Weißt du, was Amen ist? So sei es. So soll es sein. Amen. Und wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der sich über dich erbarmt. Toll. Und dann dieser große, wunderbare Regenbogen, ein Zeichen des Bundes mit Noah, war bedingungslos. Ich will mit dir sein, ich will die Erde nicht mehr verderben. Sogar im Himmel gibt es einen Regenbogen. Verstehst du? Nicht nur, dass die Schwulen das haben, New Age-Bewegung, die das Zeichen gestohlen hat den Christen. Nein, das ist Gottes altes Zeichen mit den Menschen. Ich liebe euch. Auch wenn ihr total anders seid. Auch wenn ja ihr mich nicht mögt. Aber ich mag euch. Ich will mich mit dir verloben. In Offenbarung Kapitel 4, Vers 3, da heißt es: Und um den Thron strahlte ein Regenbogen, schimmernd wie ein Smaragd. Smaragde sind grüne Steine, sie bedeuten rund und kreis und bedeuten endlos und ewig. Ein Smaragd, dieser Regenbogen strahlt, und dieser Regenbogen ist ein ewiges Bündnis, was Gott mit uns macht. Gott tröstet sein Volk. Also ich möchte dir Mut machen. Gott macht einen Vertrag mit dir heute. Bist du bereit, das Kleingedruckte zu lesen, aufmerksam zu folgen? Was hat er mir verheißen, was hat er mir versprochen? Ich will dich nicht fallen lassen, ich will dich nicht in Stich lassen, ich werde dich nicht enttäuschen. Ja, Gott sagt es. Gott tröstet sein Volk, er steht zu seinem Vertrag, zu seiner Abmachung. In Jesaja Kapitel 51, Vers 5 und folgende Verse, da lese ich: Bald erfülle ich mein Versprechen, euch zu halten. Jesus ist noch nicht gekommen, dieser Messias ist noch nicht gestorben, gekreuzigt worden. Es geht ja um Jesus, Kapitel 53 später. Für wahr, er trug unsere Sünden und lud auf sich unsere Schmerzen. Und in seinen Wunden sind wir geheilt. Nicht wir werden, wir sind jetzt schon geheilt. Obwohl wir vielleicht noch Schmerzen haben. Denn Schmerzen entstehen im Kopf und nicht in den Beinen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in unserem Kopf begreifen: In seine Wunden bin ich geheilt. Bald erfülle ich mein Versprechen. Die Rettung lässt sich nicht mehr lange auf euch warten oder auf sich warten. Mit starker Hand werde ich Gericht halten über die Völker ringsherum. Und was wir jetzt lesen und erleben mit Corona und mit dieser ganzen Pandemie, das ist nichts anderes wie Gericht Gottes. Dieses Offenbarung Kapitel 9, diese drei Ws, sie kommen, weil eine neue Zeit anbricht. Gott macht Geschichte, Gott schreibt Geschichte. Ich werde auch morgen noch darüber sprechen, aber heute mal zuerst einmal nur als Anriss. Die Bewohner der Inseln und der Fremden Küsten und fernen Küsten setzen ihre Hoffnung auf mich. Alle Menschen nah und fern, die warten auf meine Hilfe. Passt auf, was jetzt passiert. Eine neue Zeit bricht an. Eine Zeit, wie es noch nie gewesen ist und wie es Menschen noch nie gekannt haben. Es tut sich was. Und da heißt es, schaut hinauf zum Himmel. Er wird sich auflösen wie Rauch, blickt auf die Erde, sie wird zerfallen wie ein altes Kleid und ihre Bewohner sterben wie die Fliegen. In dem dritten Brief, in Offenbarung Kapitel 9, da ist es, ein Drittel der Menschheit wird sterben. Sie sterben wie Fliegen hier, heißt es. Weißt du, was ein Drittel der Menschheit ist? Heutzutage bei 7-8 Milliarden Menschen, 2,5 Milliarden Menschen. Das wird ein großes Sterben sein. Menschen werden sterben wie Fliegen. Und wir haben eine große Spannung in der Politik, draußen in der Wirtschaft, Trump und der Brasilianer und manche anderen Politiker, die wollen die ganzen Schutzmaßnahmen abschaffen, das gibt nicht, das ist eine Einbildung. Und die anderen sagen, das ist eine Einbildung und was weiß ich. Und da geht's rauf und runter. Es ist ein Kampf. Du musst dich selber schützen, sonst schützt dich niemand. Du musst dich selbst in Acht nehmen. Die Menschen sterben wie Fliegen. Doch bei mir, sagt Gott, findet man Rettung für immer. Meine gerechte Herrschaft hat kein Ende. Gott kämpft um diesen Planeten Erde, weil Gott einen Vertrag gemacht hat. Die Erde ist mein Fußschemel. Die Erde gehört mir. Gott kämpft um sein Land. Nicht nur um Palästina, um das Land, um die Menschen, die er geschaffen hat. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Und hier lese ich weiter. Ihr Menschen meines Volkes, hört mir zu. Ihr wisst doch, was es heißt, so zu leben, wie es mir gefällt. Meine Gebote sind in euer Herz geschrieben. Ihr wisst, ihr habt Ahnung, habt keine Angst. Und ich möchte auch dir sagen, Bruder, Schwester, habt keine Angst vor irgendwelcher Pandemie, von irgendwelchen Auswirkungen. Die Dinge müssen kommen, wie sie kommen. Wenn ich die Schwestern angucke, viele haben schon Babys bekommen und bei jeder Geburt gab es Wehen, es sei denn, es war Kaiserschnitt. Aber das Normale ist, es gibt Wehen und dann kommt das Baby und dann freut man sich, ha, mein Junge, mein Mädel ist da und mein Herz und man gibt es nicht mehr her. Selbst wenn du eine Leihmutter gewesen wärst, das steht man nicht mehr her, will man gar nicht mehr hergeben. Aber wie auch immer, doch meine gerechte Herrschaft, sagt Gott hier, besteht für alle Zeiten. Und die Rettung, die ich schenke, gilt von Generation zu Generation. Die Welt wird vergehen. Hab keine Angst, die Welt wird vergehen. Aber du hast etwas Ewiges in dir. Überleg einmal, du hast Gott, du hast Frieden, du hast Ewigkeit in dir. Jeder Mensch, der über diesen Planeten Erde geht, ist eine wandelnde Ewigkeit. Gott ist heute dabei, sein Versprechen zu erfüllen, seinen Vertrag, seinen Bund zu halten. Ob du das verstehst oder nicht, ich will versuchen dir einfach zu sagen, Gott hat die Erde lieb, Gott hat die Welt lieb, die Welt gehört nicht dem Teufel. Als ich hier nach Berlin kam, hat die Taz geschrieben, ich habe darüber gepredigt natürlich, und habe geschrieben, Berlin gehört Jesus und nicht den Engländern, den Amerikanern, den Briten und den Franzosen und so weiter. Berlin gehört Jesus, Berlin für Jesus, das war mein Motto, so bin ich hierher gekommen, wie die Kinder Israel nach Jericho. Wir nehmen das Land ein und wir haben das Land eingenommen. Wir haben hier gewühlt und gearbeitet, plakatiert, wie auch immer. Einfach zu sagen, Jesus ist Herr auch über Berlin. Und Jesus ist Herr über mir und dir und über unser Leben. Gott ist dabei, die Erde wieder zurückzuerobern. Der Teufel hat die Erde abgewirtschaftet, verwüstet, ruiniert. Gott hat mit Noah einen Bund geschlossen. Mit deiner Familie, mit deinen Nachkommen werde ich wieder alles gut machen. Warte ab die Folgen. Die Corona-Pandemie, wir stehen kurz vor einem Super-GAU. Glaub mir das, wirtschaftlich, finanziell. Wir stehen vor einem Super-GAU. Eine neue Weltordnung entsteht. Das, was du heute kennst, wird es nicht mehr geben. Pass auf, Regierungen danken schon ab. Jetzt schon fängt es an zu kriseln. Die Karten werden neu gemischt. Gott wird seinen Bund erneuern und die Seinen retten auf seine Art und Weise. Zuerst kommt Gericht, bevor es Gnade gibt. Geschwister, und das müssen wir akzeptieren. Zuerst gibt es Gericht, da wird es aufgeräumt zuerst mal. Da kommen die Planierraupen, die schaffen das alles weg. Und dann erst bringt Gott Gnade und Liebe und so weiter. Und dann, nach der Sintflut, da grünte alles. Neues Land stieg aus dem Wasser hervor, so heißt es einmal in den apokryphischen Schriften. Und Gott hat seinen Bund bedingungslos damals mit Noah erneuert. Auch heute, wir haben nichts getan, wir haben nichts geleistet, wir haben nichts vollbracht. Gott tut es trotzdem, weil er uns lieb hat. Durch Jesus Christus, durch seine Gnade. Er zieht seinen Plan durch. Noah fand Gnade bei Gott. Halleluja. Und das ist, was auch bei dir und bei mir passiert ist. Ich fand Gnade bei Gott. Ich bin nicht würdig. Ich habe nicht verdient. Ich bin kein Superheiliger. Ich bin nur ein normaler Mensch. Aber die Gnade Gottes hat mein Leben berührt und mir Gnade geschenkt, dass ich ja wieder den Weg zum Leben gefunden habe. Nur fand Gnade bei Gott. Und ich denke nur an die Rettung Israels. Zuerst gab es die schrecklichen Plagen, bevor sie rausgekommen sind. Der Teufel lässt niemand freiwillig laufen. Dich auch nicht, mich auch nicht. Zuerst kämpfte. Er sagt, nein. Ja, du kannst mit deinen als Mann ziehen. Nein, auch die Frauen gehören dazu. Und dann erlaubt er noch, dass die Frauen mitgehen. Aber auch die Kinder gehören dazu. Auch die Viecher gehören dazu. Keine Klaue soll zurückbleiben. Das hat Gott gesagt den Israeliten. Nichts bleibt zurück. Nicht einmal die Skelette von dem Josef, diesem Patriarchen. Die wurden als Mumien eingepackt. Und die haben die Israeliten mitgenommen. Keine Klaue bleibt zurück. Nicht einmal mein Skelett. Noah fand Gnade bei Gott, Israel fand Gnade bei Gott. Und diese schrecklichen Plagen waren nötig, um Israel rauszuführen. Dann gab es noch eine Wüstenwanderung und dann erst das gelobte Land. Ja, so viele Christen glauben, jetzt habe ich mich bekehrt. Halleluja, Lob und Dank, jetzt geht's vorwärts. Nein, zuerst gibt es einen Schlag, dann gehst du zuerst mal eine ganze Weile rückwärts. Du erlebst, wie Feuer vom Himmel fällt, wie beim Elia. Und dann kommt diese Esebel und sagt, pass auf, morgen um diese Zeit. Rollt dein Kopf. Und dann kriegt er Depressionen, dann sieht er alles schwarz, dann sieht er Weltuntergang. Und so geht es uns Christen, ihr Lieben. Jesaja 54 noch einmal, Vers 7. Für eine kurze Zeit habe ich dich verlassen, aber voller Barmherzigkeit hole ich dich wieder heim. Als der Zorn in mir so hoch stieg, sagt der liebe Gott, habe ich mich, ja, für einen Augenblick mich vergessen, mich von dir abgewandt. Doch ich habe Erbarmen mit dir und ich höre nie auf, dich zu lieben. Preis Gott. Gott hört nie auf, dich und mich zu lieben. Hat nie aufgehört. Manchmal habe ich gespürt und gedacht, Mensch, Gott hat mich abgeschrieben. Der will mit mir nichts zu tun haben. Und dann erlebe ich immer wieder, wie er mich wieder einholt. Damals, nach der großen Flut, schwor ich Noah, dass ich nie mehr die ganze Erde überschwemme und so weiter. Genauso schwöre ich jetzt nun zu dir, lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, dass ich nicht mehr zornig auf dich sein will. Nie mehr werde ich dir drohen. Ist das nicht toll? Seit Jesus Christus, seit Golgatha, droht uns Gott nicht mehr. Kann auch niemand drohen. Kein Pastor, kein Prediger, kein Bischof, kein Papst kann mir drohen und sagen, pass auf, wenn du nicht christlich bist, wenn du nicht getauft bist, wenn du nicht in die Kirche gehst, wenn du deinen Zehnten nicht zahlst, wenn du das und das und das und das und das nicht machst, dann hast du keinen Teil am Reich Gottes. Von wegen. Gott hat mich gewollt. Mit Haut und Haaren. Fantastisch. Pass auf, was da kommt. Bevor Gott sich deiner erbarmt. In meiner Bibel, was ich gerade vorhin gelesen habe, Berge werden einstürzen. Mach dich gefasst. Da gibt es keine Alpen mehr, kein Mount Everest, keine Anden, da gibt es keine Berge mehr. Berge werden einstürzen, Naturkatastrophen wird es geben, da wird alles zusammenbrechen, politisch, nicht nur äußerlich, sondern auch politisch, geistig. Kirchen werden zusammenbrechen, die sind zum Teil schon jetzt zusammengebrochen. Wer geht noch in die Kirche? Über 200.000 Leute sind aus der Kirche im letzten Jahr ausgetreten. Leute treten aus der Kirche ständig aus, obwohl die Kirche ihnen nichts Böses macht, keine Skandale gab und so weiter. Die Leute treten trotzdem aus. Furchtbar. Dämme werden brechen. Der globale Zusammenbruch steht vor der Tür, unmittelbar vor der Tür. Zieh dich warm an. Ich möchte ein paar Sachen sagen, was der liebe Gott mir gesagt hat. Das gebe ich also prophetisch weiter. Kannst prüfen, kannst annehmen, kannst liegen lassen, kannst sagen, nein, danke, das ist nichts für mich. Es ist für dich, für mich, für uns alle. Zieh dich warm an, wach auf, mach die Augen auf. Auf der ganzen Welt kommen große Erschütterungen zu. Ein riesiger Finanzkollaps geht auf uns zu. Das war die Wirtschaftskrise in den 20er Jahren. Das war die Krise in den 2008 und 2009 und so weiter. Das war nur ein Klacks. Von dem haben wir noch nie was gehört und so weiter. Diese Generation, diese Welt hat sowas noch nicht erlebt. Ein Finanzkollaps. Die Welt, ja, wird erschüttert werden. Politiker werden erschüttert werden. Gott schreibt wie beim Belsatzer die Schrift an der Wand. Mene, mene, tekel, ofrasim, gewogen, gewogen und so leicht erfunden. So geschieht es jetzt im Augenblick. Und jetzt kann jeder, der Augen hat, sehen. Der muss nur die Nachrichten hören, der muss nur Nachrichten lesen, Handelsblatt lesen, nur von mir aus. Da siehst du, wie die Kurze rauf und runter putzeln. Und der Belsatzer, als er diese Schrift an der Wand sah, der erschreckt sich, was ist denn das? Diese Flammenschrift. Mene, mene, tekel, ofrasim. Vorher hat er die ganzen heiligen Gefäße genommen und gelästert. Ach, uns passiert nicht, Gott ist mit uns. Diese heiligen Gefäße aus dem Tempel von Jerusalem, die sein Vater Nebukadnezar geklaut hatte, geraubt hatte. Und so viele Menschen lästern Gott. Ja, spotten seiner. Gott kämpft um diesen Planeten Erde. Und wer die Bibel kennt, der kann die Schrift an der Wand lesen. Da kommt Daniel rein und er sagt, das ist ja Hebräisch, Mensch, das Kind ist unsere Landessprache. Gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Da konnte er sofort auslegen. Weißt du, viele Menschen lesen die Heilige Schrift nicht, die kennen die Bibel nicht. Würden sie die Bibel lesen, sie würden wissen, was passiert. Lies mal die Offenbarung. Die Offenbarung, also die Apokalypse, ist interessant, ein sehr interessantes Buch, sehr aktuell, sehr up to date. Das passiert alles vor unseren Tagen, natürlich in Bildern. Wie der Johannes verstanden hat. Johannes hat viele Dinge nicht verstanden. Stell dir mal vor, du müsstest beschreiben, wie Flugzeuge fliegen, wie Menschen zum Mond fliegen und so viele andere Dinge. Das hat er gar nicht gesehen. Wie Autos aussehen, dass sie ohne Pferde fahren. Das hat er also nicht gekannt. Der musste also eine Welt beschreiben, die er noch gar nicht gesehen hat. Und er beschreibt es in Bildern, so plastischen Bildern, dass wir erkennen können. Lies mal die Schrift. Sie haben die Schrift, sie haben Moses und die Propheten, sie sollen diese hören, hat Jesus gesagt zu dem reichen Mann. Die Aktien gehen in den Keller, achte auf die Warnsignale, die Immobilienblase wird platzen, pass auf, was das geben wird, die Erde ist verflucht, der Boden ist verflucht, es gibt so viele Menschen, der Acker des Menschen ist verflucht, die Immobilienblase, pass auf, was da kommt. Die Mieten werden steigen, unbezahlbar werden. Menschen werden nach Sicherheit suchen. Berge und Hügel fallen über uns und bedeckt uns vor dem, der dort auf dem Thron sitzt oder von dem, was noch kommen wird. Wir haben gar keine Ahnung, was da kommt. Und die Menschen werden die Kontrolle verlieren über alltägliche Dinge, über alles im Leben. Europa wird zusammenbrechen und jetzt schon kauft niemand mehr was von Europa, richtig. Amerikaner nabeln sich ab von Europa. Verstehst? Chinesen, Russen und Europa denkt, wir sind so wichtig, so wichtig. Die sind kurz vor dem Untergang. Das Schiff sinkt. Und gerade die deutsche Regierung hat zurzeit jetzt gerade die Führung im Augenblick. Die müssen Corona bewältigen, sie müssen den Brexit bewältigen und sie müssen so vieles andere noch bewältigen, was sie gar nicht können. Niemand will mit diesem Club mehr was zu tun haben und nehmen diesen Club da ernst. Die westliche Welt steuert auf eine unausweichliche Katastrophe. Die Staaten hängen nicht mehr, ja, die können nicht mehr ihre Schulden bezahlen. Die drucken Geld wie Klopapier und das Geld ist nicht gedeckt. Früher war das Geld noch mit Gold gedeckt oder wenigstens Silber oder Platin, aber heute mit gar nichts. Berge werden einstürzen. Wer soll das alles bezahlen? Pass auf, was jetzt kommt. Gott hat mich diese Tage gezeigt, ich war erschrocken. Und ich muss die Gemeinde Jesu warnen. Und ich habe eine Botschaft als Wächter auf sie und Mauern zu warnen, zu sagen, Leute, zieht euch warm an. Die Fundamente, worauf Europa aufgebaut ist, sind wackelig. Das ist schlimmer wie Sand. Ja. Man hat aus der Präambel hier in Europa das Wort Gott gestrichen. Überleg einmal. Unter Gott oder mit Gott oder, ja, in Ehrfurcht vor Gott. Diese Präambel, Gott hat man gestrichen aus Europas Gesetze, aus diesem Maastricht-Vertrag, was auch immer war. Und jetzt kommt unser lieber Putin. Stell dir mal vor,
Da kommt der Putin. Und jetzt hat er diese Abstimmung erreicht und er hat als erstes gesagt, da muss in unser Präambel das Wort Gott reinkommen. Und ja, Gott gibt sich in einem ehemaligen atheistischen, gottlosen Staat als die erste Präambel kommt Gott rein und dann verlängert er seine Regierungszeit und dann sagt er, und solange ich Präsident bin, wird es keine Homo-Ehen bei uns in Russland geben. Und deshalb wettern die Europäer wie die Spatzen und schimpfen, der Putin ist so ein aggressiver, aber er hält sich wieder an Gott. Der geht zum Abendmahl. Der war jetzt hier, dieser Tage, habe ich ein Foto oder Film gesehen, wie der das Abendmahl, Ostern war das natürlich, wie er das Abendmahl von dem Priester empfängt. Du kannst es gar nicht glauben. Die schlimmsten Heiden werden die frömmsten. Und Gott kommt in die Präambel und die Europäer schimpfen. Gott schreibt Geschichte. Lies auf das Kleingedruckte. Achte zwischen den Zeilen. Lies das, was in den Nachrichten nicht passiert und worauf unsere Nachrichtensprecher schimpfen. Genau das ist, was Gott macht. Gott mischt sich in der Weltgeschichte ein. Gott erlaubt, dass die Regierungen selbst sich zerstören, die Völker sich selbst zerstören, sich austauschen, was auch immer sein mag, dass die Konzerne die Leute vergiften. Und schau, die Konzerne vergiften die Leute. Und man wundert sich, warum haben die Leute diese ganzen Zivilisationskrankheiten, die sind nicht von selbst. Die Konzerne sind schuld daran. Nestle und viele andere mehr. Das ganze Bankwesen wird zusammenbrechen. Und ich sag, wenn du noch Geld hast, kauf dir was Gescheites. Tu was Gutes für dich selbst. Bald wird Bargeld abgeschafft werden. Und jetzt schon zahlen die meisten Leute mit Scheckkarten. Und jetzt schon, wird die ganze Finanzwelt, die ganze Wirtschaftsaktivitäten über das Buchgeld erledigt. Es geschieht per Überweisung, per Plastikkarten, elektronische Zahlungen. Heutzutage passiert das. Wer hat noch Bargeld? Jetzt 500er Schein wird abgeschafft, Euroschein wird abgeschafft hier und so weiter. Bald kommt auch der 200er weg, dann kommt auch der 100er weg und vielleicht wirst du nur noch 50 Euro Schein haben dürfen und ein paar Kleingeld, damit was in der Tasche bei dir klappert, damit du weißt, es gibt noch Geld, aber es ist alles nur Schein und Betrug. In der nächsten Zeit wird es große Bankzusammenbrüche geben und ihre Geschäfte werden sie einstellen. Pass auf, was da kommt. Ich sag ganz besonders, wenn du noch Geld irgendwo auf der Kante hast, achte auf deine Finanzen. Die Kaufleute werden weinen. Lies Offenbarung 18, steht alles klipp und klar drin. Da musst du nicht mehr den Heiligen Geist fragen, was kommt auf uns zu. Da steht es schwarz auf weiß. Die Kaufleute werden weinen, plärren, schreien, brüllen. Der Großteil des Handels wird zum Erliegen kommen. Es wird tiefgreifende Auswirkungen haben auf das Leben der Menschen. Wenn du kannst, bring deine Schäfchen ins Trockene, was das auch immer heißt. Bereite dich auf diese Zeit zu. Und was Gott mir gesagt hat, ich soll den Christen sagen, macht euch keine unnötigen Schulden. Die müssen bezahlt werden. Und wenn du nicht bezahlen kannst, wirst du verpfändet. Das ganze Kreditwesen wird zusammenbrechen. Mach dir keine unnötigen Schulden. Pass auf, es wird einen Stillstand geben in den Steuereinnahmen. Als ich so gebetet habe, hat Gott mir gesagt, pass auf, jetzt sprechen Sie ja, jetzt versuchen Sie die Mehrwertsteuer runterzudrücken, aber das wird nicht funktionieren. Die ganzen Länder, der Bundeshaushalt, der Staat und so weiter, der wird keine Steuern mehr einnehmen können. Wenn die Leute keine Arbeit haben, wenn die Geschäfte nicht florieren, wo sollen die Steuern herkommen? Vom Himmel? Vom lieben Gott? Nee, der kümmert sich nicht um diese Sachen. Die werden keine Einnahmen mehr haben, woher auch immer. Und wenn du ein bisschen nur logisch denkst, du brauchst den Heiligen Geist gar nicht für diese praktischen Dinge des Lebens, denk nur mal logisch. Wenn keine Steuereinnahmen sind, da funktioniert der Kindergarten nicht mehr, Schwimmbad geht nicht mehr, die Straßenbahn läuft nicht mehr, da wird vieles nicht mehr laufen. Unser Geld ist jetzt nicht mehr gedeckt, es ist ja wertlos. Verlass dich nicht auf den Staat und auf die Banken. Ja, dann bist du verlassen. Ich sage das als Pastor. Eigentlich ist mein Thema Wort Gottes, aber meine Predigten heißen Berliner Predigten. Verstehst du? Ich predige auch politisch. weil für mich das Wichtigste ist, Politik und Glaube ist nicht voneinander zu trennen. Das gehört zusammen, Berliner Predigten. Ich denke nur an Griechenland, als damals diese Finanzkrise in Griechenland war. Plötzlich waren die Banken über Nacht geschlossen. Die Leute haben ihr Geld nicht mehr bekommen, aber das ist das Wenigste. Aber sie konnten auch nicht mehr zu ihren Schätzen kommen, die in Sevs irgendwo waren. Die Banken waren geschlossen. Sie haben keinen Zugriff gehabt auf ihre Bankschließfächer. Kamen nicht mehr ran an ihr Gold und Silber. Also wenn du was hast, hol es raus und bring es lieber unter das Bett. Dort sind die Sachen besser gesichert als bei der Bank. Es gibt keine Sicherheit in dieser Welt mehr. Keine absolute Sicherheit. Geh mit deinen Werten kein Risiko ein. Vertraue deine Schätze nicht den Banken. Verflucht ist jeder, der sich auf Menschen verlässt, steht in meiner Bibel, ganz am Anfang von den Psalmen. Denk an die Geschichte von Belsatzer. Dann nützen die ganzen frommen, heiligen Gefäße aus dem Tempel, die der Vater Nebukadnezar geholt hat. Jesaja 54 noch einmal. Berge mögen einstürzen, Hügel mögen wanken, aber meine Liebe zu dir soll nicht erschüttert werden. Halleluja. Ist das nicht schön? Ich freue mich. Gott sagt, mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich als Herr, der Allmächtige, zu dir. Diese Generation wird Dinge erleben, was Generationen vorher nicht erlebt haben. Jesus sagt in Matthäus 24, diese Generation wird nicht vergehen, bis dass sich alles erfüllt, was in der Endzeit oder für die Endzeit vorausgesagt wurde. Wir haben erlebt die Entstehung des Staates Israel. Und wer das erlebt hat, wie dieser Feigenbaum ausschlägt, wie auch immer, auch wenn sie mit dem falschen Bein in diese Weltgeschichte zurückgekommen sind, wer das alles erlebt, der wird auch erleben die Wiederkunft Jesu Christi. Hast du Verbindung mit Gott? Das ist es, der Vertrag mit Gott. Wie ist es mit diesem Vertrag? Bist du abgesichert? Hast du eine echte, wahre Lebensversicherung, Ewigkeitsversicherung? Eine Police? Und ist sie gültig? Funktioniert sie auch? Weißt du, viele haben solche Lebensversicherungen, so Policen mal abgeschlossen, so aus Jux, aber die haben nichts eingezahlt. Verstehst du, was willst du von deiner Lebensversicherung haben, wenn du nichts einzahlst? Oder von irgendeiner anderen Versicherung, welcher Art auch immer, aber du musst einzahlen? Ist dein Leben wirklich unter der Herrschaft Gottes? Ist dein Konto im Himmel gebucht? Und ja, ist es voll, ist es gefüllt? Ist Gott der Herr der ganzen Erde? Ja, dein Erbarmer, dein Versorger, kannst du dich auf ihn verlassen? Der Vertrag mit Gott ist mein Thema heute. Ja, dann wirst du vielleicht, ja, wenn es nicht abgesichert ist und wenn du nichts eingetragen hast und nichts eingezahlt hast, dann wirst du lackiert sein, in der Luft hängen. Ja, ich habe doch eine Lebensversicherung. Aber die sagt, die ist ungültig. Was wollen Sie? Sie ist nur einseitig. Sie haben den Vertrag gemacht, aber Sie haben nicht eingezahlt. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind, steht in der Bibel. Ja, wenn die Berge einstürzen, dann wird nichts mehr nützen. Als Daniel damals zum Belsatzer gerufen wurde und die Schrift an der Wand gelesen hat, dann wollte Belsatzer ihn nachher reich belohnen, er soll der dritte Mann im Reiche sein. Dann sagte Daniel, behalt den ganzen, hat er nicht gesagt, aber gedacht hat er wenigstens, behalt es alles für dich, ich brauch's nicht. Heute Nacht wird noch deine Seele, dein Leben gefordert. In dieser Zeit, ja, die haben gefeiert, gejubelt und sich wohlgefühlt. Und dabei hat der König Kyros das Wasser um diese Wasserburg abgelassen und sie sind, ja, trockenen Fußes in die Stadt eingedrungen, so erzählt unsere Geschichte. Die Meder und Perser haben Babel eingenommen, Babylon. Das Wasser ist abgelassen worden. Und deshalb konnte Daniel verzichten und sagt, danke, möchte ich nichts. Lies mal Daniel Kapitel 5. In dieser Nacht wurde Belsatzer ermordet, Kapitel 5, Vers 30, Daniel, und sein Reich von ihm genommen und den Persern und Medern gegeben. Und Daniel sagt in Kapitel 5, Vers 22, Belsatzer, ach du, Belsatzer, du hast nichts gelernt, obwohl du es alles wusstest. Du hast nichts gelernt. Knallharte Botschaft. Christ, du hast nichts gelernt. Du hast schon so viele Predigten gehört von Pastor Matthäus oder von wem auch immer. Und du hast nichts gelernt. Bist immer noch doof geblieben. Rennst immer noch blind durch die Gegend. Gott wird die retten, die mit Gott einen Vertrag gemacht haben, die sich gut versichert haben und die einen Beistandspakt mit Gott haben, ein Bündnis mit dem Herrn, ja, und dass sie den Verpflichtungen des Bündnisses nachgekommen sind. Jetzt zieht doch der Amerikaner seine Soldaten aus der Bundesrepublik weg und schickt sie nach Polen, weil die Deutschen den Bündnisverpflichtungen nicht nachkommen. Das ist und so zieht der Herr seine Botschafter weg von dieser Erde. Und es ist gefährlich, sobald der liebe Gott seine Botschafter von einem Land wegzieht, da gibt's Krieg. Und wir stehen davor. Die beste Versicherung nützt nichts, wenn du nichts einzahlst. In aller Liebe. Du kannst noch so viele Versicherungen haben, den ganzen Aktenordner voll. Aber wenn du keine Beiträge einzahlst, wenn du deinen Pflichten nicht nachkommst, dann wirst du überrascht sein. Warte nicht auf die Einlösung deines Vertrages. Dieser Vertrag ist wertlos. Ja, nichts eingezahlt worden. In den letzten 20 Jahren ist nichts passiert. Dir nützt die Taufe nichts. Du könntest 10-mal getauft sein. Du könntest im Jordan sogar getauft werden und so weiter. Das würde nichts nützen, wenn nicht diese Taufe mit Leben erfüllt wird. Und deshalb, mir ist lieber, jemand ist als Kind getauft und sagt, ich kann es akzeptieren, ich will mich nicht unnötig noch groß taufen, aber ich möchte da diesen Bund, den meine Eltern dann im Glauben mit mir geschlossen haben, ich möchte mit Leben erfüllen, dann kommt diese Konfirmation oder was weiß ich, was dann kommt, ich erneuere meinen Taufbund und Herr, ich will mit dir leben, nimm mich an, lieber Heiland. Das ist mir lieber, als die ganzen Frömmler, die sich da 10-mal taufen lassen, auf den Namen dem Namen Jesu, dann noch auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ach, was weiß ich, wie viele Möglichkeiten die da haben. Das ist alles Käse. Entschuldigung, dass ich das sage. Ich sage das als Pastor, weil es nichts bringt. Wenn du nach der Taufe dein altes Leben weiterlebst, dann ist die Taufe für die Katz. Egal welche Taufe das ist. Dann wird deine Taufe nur ein Gespött, eine Gotteslästerung. Du hast alles gewusst und du hast nichts gelernt. Du hast nichts gemacht. Und du, Belsaser, hast daraus nichts gelernt, obwohl du alles wusstest. Diese ganzen heiligen Gefäße hast nicht richtig eingesetzt. Diese Gefäße haben keinen Inhalt gehabt. Was nützt dir die ganzen kirchlichen Sakramente, Taufe, Abendmahl, ach, was weiß ich, Fußwaschung und was sonst noch alles so gibt? Wenn du diese Dinge nicht mit Leben füllst, ja, ich wasche meinem Bruder die Füße, aber weißt du, am liebsten würde ich seinen Kopf ihm waschen. So richtig zusammenstauchen. Wenn du es nicht mit Leben füllst, das sind nur geraubte Gefäße, missbraucht. Und viele treiben mit der Taufe in Jux, ich bin getauft, ich bin 5-mal getauft. Verstehst du? Was nützt dir das alles? Du verlässt dich darauf, aber diese Dinge werden nicht retten. Du musst mit Leben füllen. Mit Leben füllen. Du hast nichts eingezahlt. Du hast diese heiligen Gefäße nicht mit der Heiligkeit und der Herrlichkeit Gottes erfüllt. Ja, du hast es zweckentfremdet. Ich bin getauft. Ich bin Christ. Was nützt es? Du bist nur christlich geimpft. Dann kriegst du die Krankheit nicht mehr wieder. Das alles war nur ja als fromme Feste, weißt du, die Taufe, die Konfirmation, die Firmung, ach, weiß ich, die Eheschließung, die Hochzeit, die Dinge müssen mit Leben gefüllt werden, Leute. Wenn du zu Hause bist, dann zeigt es, ob dieser Taufbund sich auswirkt. Ich bin mit Gott im Bund. Ich habe einen Vertrag mit Gott. Ich und der Heiland, wir gehen durch dick und dünn. Ja. Die kirchliche Trauung, was nutzt dir nachher diese fromme Beerdigung, die letzte Ölung womöglich noch? Wenn du das ganze Leben nicht mit Gott gelebt hast, ist alles verloren, verpfuscht. Ohne Leben war alles nur ein frommes Theater. Die ganze Beichte, die ganze Seelsorge, die ganzen Bußübungen, die ganze Beschneidung bei den Juden oder Moslems. Ja, die ganzen geweihten Gefäße, was heilig und hochheilig ist bei Gott, die ganzen Weihungen. Ja, ich war am Altar, ich habe gebetet, oh Herr, nimm mein Leben hin, nimm es ganz. Aber dann hast du vergessen, bist nach Hause gegangen und bist wieder der Alte geblieben, oder die Alte. Die ganzen Bekenntnisse und Erkenntnisse taugen nichts, wenn sie nicht mit Leben erfüllt werden. Das sind nur leere Gefäße, heilige Gefäße, gewiss. Ich habe Ehrfurcht vor diesen Dingen. Glaub es mir. Das sind nur die ganzen religiösen Erlebnisse, die ganzen frommen Versprechungen. Herr, bis das der Tod uns scheidet. Verstehst du? Und du bist noch gar nicht um die Ecke. Da bist du schon nicht mehr auf dem Weg. Diese ganzen frommen Versprechungen. In meiner Bibel heißt, bezahle dem Herrn dein Gelübde. Ist so wichtig. Bezahle dem Herrn dein Gelübde. Wenn du nicht richtig danach lebst, hör mal die Predigt von Johannes den Täufer. Matthäus Kapitel 3, Vers 5. Bring rechtschaffene Frucht der Buße. So steht es in der Heiligen Schrift. Und da heißt es hier in Matthäus Kapitel 3, Vers 5. Und da ging zu ihm hinaus ganz Jerusalem, ganz Judäa und das ganze Land um den Jordan, ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Und als nun viele Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrten zu der Taufe kamen und Johannes sah, kommen und sprach zu ihnen, ihr Otterngezüchte, wer hat es euch geboten, den zukünftigen Zorn Gottes zu entrinnen? Ihr Otterngezüchte, du, die Bibel spricht klar, Klartext. Glaube ohne nachfolgende Taten sind zwecklos. Ohne einem geheiligten Leben wird es zu einer Katastrophe. Du willst fromm sein und bist nur ein Scheinheiliger. Und dann gehst du von einer Enttäuschung zur anderen, warum viele Christen große gesundheitliche Probleme haben, geistliche Probleme haben, familiäre Probleme haben, finanzielle Probleme haben, ist, sie haben mal Gott Ja gesagt. Und Gott sagt, bitte bezahl mir die Rechnung. Für die Versicherung, verstehst du, für das, was du von mir erwartest, bitte bezahl deinen Beitrag. Denk an die Geschichte von den törichten Jungfrauen. Beide, die Klugen und die Törichten, waren Jungfrauen. Sie sind dem Bräutigam entgegengegangen, ein Bild für die Christenheit von heute. Aber die einen haben kein Öl mitgenommen. Das braucht man nicht. Es geht alles so ruckzuck und wir sind dabei. Der Herr kommt ganz schnell. Und dann stehen sie vor verschlossenen Türen und poltern und klopfen. Bitte lass uns ein. Und der Herr, dieser Meister, dieser Bräutigam, auf den sie ja so gewartet haben, der sagt, ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Ist das nicht knallhart? Also für mich ist es schrecklich. Und dann sagt hier dieser Johannes, sieh zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könnt, also die Juden damals, wir haben Abraham zum Vater oder wir haben Jesus als unseren Heiland. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kindern zu erwecken. Und es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzeln gelegt. Darum jeder Baum, der nicht eine gute Frucht bringt, wird er weghauen und ins Feuer werfen. Das ist Jesus, das ist Johannes der Täufer. Der Vertrag mit Gott muss mit Leben erfüllt werden, ihr Lieben. Mit Leben erfüllt werden. Sonst wartet auf uns ein schreckliches Gericht. Plötzlich, ich habe geglaubt, ich habe gehofft und ich stehe vor verschlossenen Türen. Ohne Leben funktioniert das ganze Erlösungswerk Jesu Christi nicht bei uns. Gott will sein Gesetz, seinen Geist in unser Leben hineinlegen. Hebräer Kapitel 10, Vers 16. Ich versuche mit der Bibel zu predigen und zu beweisen, dass es so ist, vom Wort Gottes her. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will. Nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihr Herz geben und in ihrem Sinn und will sie schreiben und ihrer Sünden und ihrer Missetaten nicht mehr gedenken. Gott schließt einen Vertrag, ich will ihre Sünden und alles, was war, nicht mehr gedenken, aber jetzt lebt danach, handle danach. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen, steht in der Bibel. Aber viele Leute wollen gar nichts hören von Heiligung, die wissen nicht mal, was das Wort Heiligung ist. Das müssen Sie zuerst mal googeln oder im Lexikon, Bibellexikon nachgucken. Jeder Vertrag hat eine Bedingung, jede Verheißung. Aber viele Christen, die sind so Rosinenmenschen, die wollen nur die Rosinen, die wunderbaren Verheißungen, die wunderbaren Segnungen. Oh, die Herrlichkeit des Herrn. Aber sie wollen nicht, was davor und was danach ist. Das, was hier im Altertum war, wie man einen Bund geschlossen hat. Ich möchte nur sagen, wie wurde damals im Altertum, was ja als Grundlage für die Bibel ist, ein Bündnis, einen Vertrag schließen. Im Altertum sind zwei Parteien zusammengekommen, zwei Männer, zwei Könige oder Fürsten, was auch immer. Und das Erste, was passierte, ist, dass die einleitende Partei, die den Vertrag schließen möchte, seinen Umhang aussieht und dem anderen seinen Umhang gibt. Der anderen Partei. Und die zweite Partei macht das Gleiche, zieht seinen Umhang aus und gibt es dann der anderen Partei. So, sie übertragen diesen Umhang einer dem anderen. Der Umhang heißt es Bedeckung. Ich deck dich auf Gedeih und Verderben. Ich stehe zu dir. Und jede Partei sagt dem anderen durch diese Tat, dass egal was passiert, alle meine Fähigkeiten, alle meine Kräfte, alles was ich kann, ich setze ein, um dich zu schützen. Und Geschwister, und das ist, was Gott macht. Er gibt uns, nimmt die alten Kleider weg und gibt uns neue Kleider, die Kleider von Jesus Christus. Und er zieht uns ein. Und jetzt müssen wir als Christen den Herrn verteidigen. So wie Gott uns verteidigt, so sollen wir den Herrn verteidigen. Ich lasse auf meinen Gott nichts kommen. So wie der Putin macht. Gott kommt jetzt in die Präambel. Gott kommt in meiner Präambel, in meinem Leben hinein, steht vorne an. Das Reich Gottes an erster Stelle. Und ich beschütze Gott. Dein Name werde geheiligt. Und wenn der Name des Herrn nicht geheiligt wird, dann musst du dafür sorgen, dass es geheiligt wird. Hier in der Humboldt-Universität ist es passiert. Da spricht ein Atheist, ein Gottloser, und der beweist, dass es keinen Gott gibt. Und als er dann fertig ist mit seinem Vortrag, dann sagt er, wenn es einen Gott gibt, der soll mir einen Engel schicken und mir eine Ohrwatschen geben, also Ohrfeige geben. Und da in diesem Vortrag war ein Sachse, Hufnagel hieß er, der war ein Grobschmied von Beruf, hatte Bratzen gehabt, also richtige Hände gehabt, und der wollte auch hören, was erzählt der Professor, wie beweist er, dass es keinen Gott gibt. Und als er dann sagt, also wenn es einen Gott gibt, dann soll er mir einen Engel schicken und mir eine Ohrfeige geben. Dann steht der Hufnagel auf, geht nach vorne, stellt sich vor dem Referenten hin und gibt ihm eine Ohrfeige. Der fällt zu Boden. Dann sagt er, einen schönen Gruß vom lieben Gott. Da wird er für solche Bengels und für solche Leute wie dich keinen Engel schicken, das kann auch der Hufnagel erledigen. Verstehst? Den Namen Gottes zu verteidigen. Wir sind da, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Und Gott sorgt dann für unser Reich, für mein Wohlergehen, für meine Finanzen. Der zweite Akt des Bundes bestand darin, dass die erste Partei, also die den Bund schloss, den Gürtel nahm. Und wir denken nun mal an einen Hosengürtel, aber das war kein Hosengürtel im gewöhnlichen Sinne. An diesem Gürtel, da hing das Schwert. Heute würde ich sagen, die Maschinenpistole, die Handschellen bei der Polizei, so, die hängen alle an dem Gürtel der Polizei. Und der gibt dann, die eine Partei gibt seinen Gürtel der anderen Partei mit dem Schwert oder was auch in diesem Schwert oder in diesem Gürtel drin war. Vielleicht waren da auch noch Pfeile drin, also was da angebunden war. Was das alles symbolisierte. Ich gebe dir meine Waffen. Und der andere hat genau das Gleiche gemacht. Er gibt die Waffen dem anderen zurück. Und ich verteidige dich mit meinen besten Waffen, mit meinen besten Fähigkeiten. Ich verteidige dich. Und so weiter. Es ist ein Waffengürtel gewesen und die haben getauscht miteinander. Legt euch die Waffenrüstung Gottes an. Das war das Wichtigste, das Schwert zuerst einmal, das beste Schwert, das überhaupt im Reich war, hat der König bei sich getragen, der Fürst. Und zusammen mit den Gürteln und so weiter haben sie einfach gesagt, wir geben einander das Beste. Wir verteidigen einander auf Leben und Tod. Und das ist Christentum. Wir schließen einen Vertrag, einen Bund mit Gott auf Gedeih und Verderb. Die Übertragung der Waffen symbolisierte die Tatsache, dass jede Partei zu der anderen sagte, ich gebe dir das Beste zu deiner Verteidigung bis in den Tod. Ich bin bereit für dich zu sterben. Und die Frage ist jetzt, bei lieben Christen, wir haben auch einen Vertrag mit Gott. Und dieser Vertrag muss mit Leben gefüllt werden. Ich bin bereit für dich, o Herr, zu sterben. Und der Herr Jesus hat uns bewiesen, er ist für uns gestorben. Der dritte Akt des Bundes war Blutvergießen. Die beiden Parteien zogen ein Messer raus, haben sich da in Daumen oder im Zeigefinger geschnitten und haben Blut entnommen, im Glas, mit Wein vermischt und dann getrunken, dem anderen zu, und so weiter, und dann das Blut mit dem anderen auch vermischt und das Blut miteinander getrunken. Das sind Blutsbündnisse. Ja, das Blut Jesu Christi. Wir werden am Sonntag Abendmahl feiern. Und ich möchte nur sagen, das Blut Jesu Christi ist das Zeichen der Erlösung. Er hat sein Blut vergossen für dich und mich. Und sie haben dieses Blut getrunken. Und beide Parteien tranken bis zum Schluss den Becher aus. Und auf diese Weise hatte die eine Partei der anderen Partei zum Ausdruck gebracht, wörtlich oder metaphorisch und so weiter. Ja, bis ins vierte Glied stehen wir zu dir. Bis ins vierte Glied. Und selbst wenn der Bundespartner stirbt, der Sohn, die Nachfolge, die nächste Familie, die nächste Generation, die wird dafür kämpfen, das vierte Glied. Und, aber nicht nur das. Es ist hochinteressant, wie die alten Völker Bündnisse schlossen. Die haben dann einen Finger sogar hier mit einem heißen Schwert oder Messer diese Wunde geschnitten, damit hier ein Mahlzeichen entsteht. Ein Brandmal. So, wenn was passiert, jeder wusste, der hat ein Bündnis, der steht in einem Bündnis, das ist gefährlich, den darf ich nicht angreifen. Oder andere Völker haben das unterm Arm gehabt. Und wenn sie das verleugnen wollten, dann müssen sie die Hand abhacken oder den Finger, den Daumen. Deshalb wurde in der Bibel oft, dass wenn die Reiche eingenommen haben, den Daumen wurde den Leuten abgehakt. Gott schloss einen Bund mit Abraham, indem er das Blut von Tieren, nicht menschliches Blut genommen hat, von Tieren als Symbol auf das Opfer Jesu Christi. Von Abraham heißt es in 1. Mose 15, als die Sonne unterging, Abraham fiel in einen tiefen Schlaf. Er hat einen Bund mit Gott geschlossen, einen Blutsbund. Eine schreckliche Angst überkam ihn und dunkle Vorahnungen beunruhigten ihn. Und da sagte Gott zu ihm, ich vertraue dir jetzt etwas an, was in Zukunft geschehen wird. Deine Nachkommen werden in einem fremden Land unterdrückt. Sie arbeiten dort als Sklaven 400 Jahre lang. Aber ich werde das Volk bestrafen, das sie so dazu gezwungen hat. Mit großem Reichtümern werden sie von dort wegziehen. Und nach 400 Jahren, überleg einmal, Gottes Bündnisse gelten über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Sie werden mit großen Reichtümern wieder zurückkommen. Bis dahin haben die Amoriter das Land inne. Die sind noch nicht reif zum Gericht. Und selbst du wirst, Abraham, ein hohes Alter erreichen, in Frieden sterben, begraben werden. Und die Sonne ist inzwischen untergegangen. Und es war dunkel geworden. Und er sah Abraham, wie Gott durch das Opfer hindurchging, durch das Blut hindurchging, durch die Fleischstücke. Und es wurde eingebrannt. Deshalb, wir müssen auch verstehen, als Jesus auferstand und zum Thomas kommt und die Wundenmale zeigte, das sind diese Narben gewesen, diese ewigen Narben, diese Eintätowierung. Ich habe dich erlöst. Ich habe einen Bund mit dir geschlossen. Wir haben das in unseren Jahrhunderten hier, in unserer Zeit, wir haben einen Fingerring meistens als Zeichen des Bundes. Nur Männer haben den Bund geschlossen. Frauen haben den Ring bekommen dann vom Vater. Und es ist interessant, der Vater hat der Frau den Ring gereicht. Aber der Vater hat diese Tätowierung in sein Leben, in seinem Körper eingezeichnet gehabt. Ich stehe zu diesem Bündnis, zu diesem Ehebündnis. Deshalb Familien heiraten. Familien verbinden sich. Nicht nur, dass der Einzelne sich verbinden. Nein, eine Frau wird Vater und Mutter verlassen und den Mann anhängen, so steht es in der Bibel. Und das ist der Ring. Und du weißt genau, der ist verheiratet oder der ist nicht verheiratet, wenn er einen Ring hat oder keinen Ring hat. Ein Zeichen dieser Tätowierung. Eine gängige Methode damals und heute immer wieder. Da wurde ein Bund geschlossen und dieser Bund bleibt für ewig, bis dass der Tod euch scheidet. Das galt auch für den Bundespartner damals, bis der Tod euch scheidet. Die Narbe ist geblieben. Gott hat einen Bund mit uns geschlossen durch Jesus Christus. Hier, meine Wunden. Und in der Bibel heißt es, auch von Israel in Sacharja, und wenn er wiederkommen wird, die Juden werden sehen, in wen sie gestochen haben. Diese Narbe wird da sein. Durch diesen Vorgang wurde fortgesetzt weiter und so weiter, dass das einfach bestätigt ist, dass der Bund ist da. Am Körper, man tragt das, diese Mahlzeichen Jesu trage ich an meinem Leib, sagt Paulus einmal. Ja, diese, wo er ausgepeitscht wurde, wo er gesteinigt wurde, wo er Schiffbruch erlitten hat. Ich trage die Mahlzeichen Jesu Christi, die Zeichen des Kreuzes. Das ist nicht nur, dass ich ein Kreuzchen trage. Und das Kreuz ist ein Zeichen des Bundes. Die in all diesen Kulturen, Christen, Nichtchristen, Heiden, Juden, Nichtjuden, was auch immer ist, überall war das Gleiche, weil das Urwissen war bei allen Völkern vorhanden. Nur, dass wir in der Bibel hier zusammengefasst haben, im Buch, schrecklich entwickelt sich, wenn dieses Bündnis gebrochen wurde, wenn man sich nicht daran gehalten hat, dann bedeutet Tod. Und wer sich nicht an diesem Bündnis hält, welche Partei auch immer, das liquidiert. Ursprünglich wurde an der Hand der Ehefrau kein Schnitt gemacht, vielmehr dieser Ring, das dann der Vater der Braut diesem Mädel gab. Und Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Und Gott ist so interessiert, diesen Vertrag, den er jetzt mit dir eingeht, auf Gedeih und Verderb. Oh, wenn die ganze Welt, wenn alle Teufel gegen dich vorgehen, wenn sie alle gegen dich kämpfen, ich bin für dich, wo du auch hingehst. Ich werde dich verteidigen und du musst nur sagen, danke Vater, und ich halte auch zu dir. Ich halte nicht zu den Menschen, ich verlasse mich nicht auf Menschen, ich verlasse mich auf dich. Wenn du den Bund verletzt, dann verstößt du gegen die Gesetze der Blutrache, das sind uralte Gesetze, bis ins vierte Generation. Und Gott sagt, wenn ihr die Gebote nicht haltet, ich will die Sünden der Väter heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied. Deshalb ist es so wichtig, halt den Bund. Das Versprechen, das du Gott gegeben hast, das Gott dir gegeben hat, so war das Versprechen Gottes an Abraham unwiderruflich. Als Gott mit Abraham den Bund schloss, gab er ihm einen neuen Namen. Du heißt nicht mehr Abraham, sondern Abraham. Ja? Vater vieler Völker. Bisher war er nur Vater, hoher Vater. Aber jetzt war er Vater vieler Völker. Und Abraham ist so vieler Völker. Nicht nur die Araber, nicht nur die Juden. Abraham hat 16 Kinder gehabt. Überleg einmal. Und daraus kommen diese 16 Völker damals in der arabischen Gegend. Und du, Sarah, und in dem Augenblick, wo Gott einen Bund mit Abraham schloss, schloss er auch einen Bund mit der Sarah. Sarah, die Dominante, die Herrschsüchtige, da verstehst du, die war unfruchtbar, weil sie herrschen wollte. Herrschsüchtige, Dominante. Und jetzt bekommt sie den Namen Sarai. Gott baut seinen Namen, Adonai und Elohim und so weiter, baut es in den Namen der Menschen hinein. Sarai, die edle Frau, die Königin, nicht mehr diese Dominante, die immer dominieren will, den Mann kommandieren will. Du nimmst diese Hagar da und erzeugst mir Kinder und so weiter und mir Nachkommen. Weißt du, die Hagar war die erste Leihmutter. Die sollte Abraham Samen nachgucken, diese Dominante. Weißt du, wenn Gott dich verändert, wenn du einen Bund mit Gott schließt, dann musst du nicht mehr zu menschlichen Hilfsmitteln greifen und menschliche Lösungen suchen. Die körperliche Veränderung Abrahams zeigte, dass er beschnitten wurde. Und diese Beschneidung an der Vorhaut, das war ein Zeichen, obwohl das in Orient gab, schon ganz normal war, aber hier hat Gott etwas befohlen. Beschneidung. Also Beschneidung ist keine Erfindung der Juden und des lieben Gottes. Das haben die Babylonier gehabt, das haben die Ägypter gehabt. All diese ganzen Völker, diese Beduinenvölker haben das gehabt. Aber Gott sagt, jetzt Beschneidung, dass du einen Bund mit Gott schließt. Und es geht niemand was an. Der Bund zwischen dir und Gott, das ist etwas für dich, etwas Intimes. Ja, etwas Intimes. Ich werde morgen über diese intime Beziehung noch weiter ausbauen und sprechen, aber es ist etwas, was zwischen mir und Gott ist. Und deshalb, was spielt sich zwischen dir und Gott ab? Deshalb haben die Juden nicht bei den Olympischen Spielen mitgespielt, weil sie mussten ja nackt spielen und man hat gesehen, die sind beschnitten. Deshalb haben sie nicht mitgespielt. Die wollten ihre Blöße nicht geben und du musst niemand deine Blöße geben, was du bist. Ich bin ein Christ. Lebe wie ein Christ, beweise dich wie ein Christ, behaupte dich wie ein Christ. Das ist ausschlaggebend. Und Generationen sollen an diesem Bund hängen. Gott will all die alten Versprechungen, die alten Bünde mit Leben füllen, dein Taufversprechen, o Heiland. Oder was die Taufpaten gesagt haben, oder was weiß ich, mir ist es eigentlich egal. Ich vertraue dem Herrn und ich will mit dem Herrn leben und ich will meinen Weg mit Gott gehen. Wie macht Gott dies? Gott hat es immer um Mitternacht gemacht. Die ganzen Bündnisse, die Gott schloss, alles, was Gott als Großes getan, und hier beim Abraham auch, um Mitternacht. Abraham ist eingeschlafen, Sonne ist untergegangen, Menschen haben einen tiefen Schlaf bekommen, da ist die Eva entstanden. Nur als Beispiel, um Mitternacht. Die Jünger schliefen, als Jesus im Garten Gethsemane kämpfte und ja, um die Erlösung der Welt rang. Heute sind wir im neuen Bund. Jesus ist der hohe Priester, liest mal Hebräerbriefe. Ja, das alles sind nur Schattenbilder. Die jüdischen Priester waren genauso gut wie die ganzen heidnischen Priester, nur dass sie den Namen Gottes angerufen haben und die heidnischen Priester Zeus oder Jupiter angerufen haben. Auch diesen obersten Gott, diesen einen Gott, ist vollkommen egal. Wir brauchen jetzt keine Priester mehr. Jesus ist unser hoher Priester. Wenn du das begreifst und verstehst, wo wir sind, der neue Bund ist total anders als das alte. Wir sind im Neuen Testament. Man hat dich vielleicht als Kind Gott geweiht. Stell dir mal vor, die bringen dich in der Kirche zum Taufen oder zur Segnung oder was weiß ich, was sie da machen. Sie bringen dich in der Kirche, oder die Mutter nimmt dich auf den Arm und sagt, lieber Gott, mein Junge, mein Mädel soll dir gehören. Und sie segnen dich, du wirst gesegnet. Das ist eine Weihe. Und Gott nimmt es ernst, die Weihe. Jede Weihe Gott nimmt Gott ernst. Jedes Versprechen nimmt Gott ernst. Und Gott nimmt uns beim Wort. Wir sollen Gott beim Wort nehmen. Und er nimmt uns auch beim Wort. Fang an, ein gottgeweihtes Leben zu führen. Gib deinem Leben eine göttliche Dimension. Gib Gott die Ehre. Herr, ich bin dir geweiht. Meine Mutter hat, oder mein Vater hat mich dir geweiht. Oder ich bin Gott geweiht durch irgendjemand. Jemand hat mir die Hände aufgelegt, mich gesegnet. Das reicht schon vollkommen. Ich werde nie vergessen, ich bin in einem atheistischen Land aufgewachsen, in Litauen. Damals war noch die Sowjetunion. Da bin ich eingeladen worden, oder wir waren zu Besuch bei meinem Ur-Ur-Opa. Der war ein Stundist, ein Wanderprediger. Und ich war sein ältester Enkel, Urenkel. So, und dann sagt er, ich soll zu ihm kommen und die Tür zumachen. Ja, ich habe die Tür zugemacht. Ich wusste gar nicht, was da passiert. Dann hat mein Ur-Ur-Opa die Hände mir aufgelegt und mich gesegnet. Ich wusste nicht, was das ist. Da hat was gebabbelt, ein bisschen aus dem Mund geschleimt. Aber, weißt du, da hat einfach nur die Hände aufgelegt. Und das war ein Moment, wo sich mein Leben verändert hat, irgendwie im gewissen Sinne. Ich war damals vielleicht 5, 6 Jahre alt. Aber ich weiß noch heute, die Tür zugemacht. Dann hat meine Mutter gefragt und die Familie, die dort war, was hat der Opa gesagt? Er hat gesagt, ich weiß nicht, der hat mir nur die Hand auf den Kopf gelegt und irgendwie fremde Worte was gesagt, irgendwas, ich habe es nicht verstanden. Ist vollkommen egal, ob du es verstehst oder nicht, Gott versteht, der Himmel versteht es. Und der hat mich Gott geweiht. Verstehst du? Und das ist mir so wichtig, dass wir einfach die Kinder segnen, unsere Angehörige segnen, wo wir auch sind. Wir sind zum Segen berufen und wir sollen den Segen verbreiten. Segne deine Urenkel, auch wenn die atheistisch sind und wenn die Mutter und die Eltern nichts mit dem lieben Gott zu tun haben wollen, aber du wirst sehen, was da passiert, und das ist auch für mich so ein Zeichen. Gott wacht über sein Wort, über das Gebet der Frommen, der Heiligen, der Gläubigen. Und Gott hat den Bund geschlossen, da legt mir die Hand, und ich habe gesagt, der Opa hat mir ein bisschen geschüttelt, aber ich weiß nicht, was da war. Ja, musst du nicht wissen. Wichtig ist, dass Gott es weiß. Und wir können viele Dinge nicht so verstehen und rekonstruieren, aber Gott weiß um all diese Dinge. Er gibt dich der Weihe. Ich bin getauft, ich bin gesegnet, wie auch immer. Ich erneuere meinen Taufbund. Ich bin bewusst ein Eigentum Gottes. Herr, ich gehöre dir mit Leib und Seele und Geist und Haut und Haaren und alles, was in mir ist. Lobe deinen heiligen Namen. Das ist mit Leben füllen. Und dass du anfängst, Gutes zu tun, gottgefällig zu leben. So, ja, ich habe jetzt einen Bund mit Gott irgendwie und ich nehme das an. Ich muss ja gar nicht fromm und religiös sein, irgendwie was Besonderes, etwas Außergewöhnliches tun. Wer hat euch geboten, dem zukünftigen Zorn Gottes zu entrinnen? Hat Johannes der Täufer am Jordan den Sadduzäern und den Pharisäern gesagt. Benimm dich wie ein Kind Gottes. Ja, lass dich von niemandem abhalten. Geh geradeaus deinen Weg. Du hast einmal Ja zu Jesus gesagt. Irgendwo, bei irgendeinem Anlass, da hat ein Prediger dynamisch gepredigt. In Argentinien war ein dynamischer Prediger, der hat so gepredigt, den Leuten die Hölle so heiß gemacht, da springt ein junger Mann nach vorne und sagt, Pastor, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Dann sagte er, du kannst gar nichts mehr tun. Jesus hat alles für dich getan. Nimm die Erlösung an, im Namen Jesu. Nimm die Erlösung an, und das ist alles, nimm die Erlösung an, fang an, die Bibel zu Herzen zu nehmen, die Worte Gottes. Berühre seine Wunden. Du siehst, der Herr trägt den Ring, dieses Mahlzeichen, diese Tätowierung. Ich darf jetzt Gott bitten, dass er mich weiterentwickelt, dass der Heilige Geist weiter mein Leben aufbaut. Ich habe mich auf etwas eingelassen. Und ich weiß, das ist so komisch. Ich habe mich in meiner Bekehrung auf etwas eingelassen. Ich habe vieles nicht verstanden. Ich wusste nicht, was das alles bedeutet, Taufe und alles. Ich dachte, das muss man alles machen. Habe ich auch gemacht. Aber verstanden habe ich erst nachher. Und vieles verstehst du jetzt nicht, aber hernach wirst du es erfahren. Hernach. Da kommt jemand zu mir und sagt, meine Taufe war ungültig. Hier in Berlin. Meine Taufe war ungültig. Ich war noch jung. Man hat mich überredet, lass dich auch taufen. Ich habe mich taufen lassen, mich überreden lassen. Aber ich habe nichts verstanden. Ich möchte noch einmal getauft werden. Ich habe gesagt, wir sind keine Wiedertäufer. Wir taufen nicht noch einmal. Eine Taufe reicht jetzt richtig. Füll deine alte Taufe, wo du auch nicht einmal verstanden hast. Füll es mit Leben. Fang an, als Kind Gottes zu leben. Nimm das an. Aus Jena kommt ein junges Mädchen zu mir und 18, 19 Jahre alt und sagt, Pastor, ich möchte auch erwachsen getauft werden. Ich bin als 18-Jährige, nein, oder 17-Jährige in der Kirche vom Pfarrer getauft, also aus einem atheistischen Haus. Und ich habe mich taufen lassen, nur ein paar Tropfen Wasser. Bei der Taufe spielt Wasser keine große Rolle. Verstehst du, viel Wasser, wenig Wasser, gar kein Wasser, was auch immer ist. Verstehst du, das Wasser spielt nicht eine große Rolle. Ich habe mich, also mich wurde nur besprengelt. Soll ich mich nochmals taufen lassen oder nicht? Und er hat gesagt, ich nehme das ins Gebet. Ich frage den lieben Gott, ob du dich taufen lassen sollst oder nicht. Und ich habe gesagt, hast du mit deinem Gewissen, mit gutem Gewissen, ja zu Jesus gesagt, du hast nichts anderes gekannt als nur diese evangelische Kirche damals. Hast du das im Glauben getan? Ich habe gesagt, ja, ich war bekehrt, ich habe Jesus angenommen und ich wollte mich taufen lassen. Ich habe nichts anderes gewusst. Und habe gesagt, ich werde dich nicht taufen. Du musst vorstellen, ich werde dich nicht taufen. Das war deine Taufe. Akzeptiere es. Nimm es an. Weißt du, wir denken, wir müssen freikirchlich, pfingstlich, charismatisch sein, oder was weiß ich, was wir noch sein müssen. Nein, wir müssen Kinder Gottes werden. Ganz einfach und schlicht. Johannes 14, Vers 21. Das ist, wie du dein Leben oder deine Bündnisse mit Leben füllst, deine Verträge einzahlst. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, wer meine Gebote annimmt und danach lebt, weißt du, was die Gebote Jesu waren? Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, aus allen Gemütskräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Das waren die Gebote Gottes. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird auch mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Und da fragte ihn Judas, also nicht Judas Ischariot, sondern einer der anderen Jünger mit demselben Namen, Herr, weshalb willst du dich nur uns, deinen Jüngern, zu erkennen geben? Warum nicht der ganzen Welt? Und dann sagt Jesus hier, ihm antwortete Jesus, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Hier, lehren Sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Aber mein Vater wird ihn lieben. Und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Halleluja. Wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich ihm gesagt habe. Meine Worte kommen nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Und ich sage euch dies alles, solange ich noch bei euch bin. Der Heilige Geist aber, der vom Vater ausgehen wird und an meiner Stelle hier Platz nehmen wird, der wird ein Helfer sein und er wird euch alles erklären und euch an alles erinnern. Preis Gott. Gott gab Abraham ein Versprechen, ein Gesetz. Verstehst du? Und das Gesetz kam erst 400 Jahre, 430 Jahre erst, nachdem Abraham schon nicht mehr da war. Aber Gott hat versprochen, in dir sollen gesegnet werden alle Generationen, dein Volk, Israel, deine Juden. Und erst am Sinai, nach so vielen Jahren, nach 400 Jahren gibt Gott das Gesetz. Die haben ja, sind ja ohne Gesetz groß geworden. Und was noch passierte, dann ziehen sie aus ins gelobte Land und die Generation, die in der Wüste geboren wurde, die war nicht einmal beschnitten. Aber das war ein Volk Gottes. Die haben Gott lieb gehabt. Aber die waren nicht beschnitten. Und ich lese erst in Josua Kapitel 5, Vers 3, da sind sie schon lang im gelobten Land. Und Josua hat eine Veranstaltung gemacht und so weiter. Das ganze Volk, das unterwegs in der Wüste geboren war, als sie aus Ägypten auszogen, wurden beschnitten. Aber die waren die Kinder Gottes. Manche Leute sagen, ich bin noch nicht getauft. Aber die haben das alles gar nicht verstanden, um was es wirklich geht. Ich bin noch nicht das und ich bin noch nicht das. Erst im gelobten Land werden wir so vieles noch nachvollziehen. Halleluja. Im Jordan, Halleluja. Dort, wo Jesus ist. Belebe den Bund, den Vertrag mit Gott. Lebe nach der Bibel. Und du wirst merken plötzlich, Gottes Bund hält. Und ganz arg wichtig, wenn so ein Bund, ein Vertrag geschlossen wurde, das haben wir heute auch noch immer bei der Hochzeit, das ist ein Fest, ein großes Festmahl. Bei jedem Bündnis, wo es gab im Altertum, gab es ein großes Essen, ein Bankett. Ja, und wir dürfen essen. Und weißt du, was ist? Gott schließt einen Bund mit dir und mit mir und dann gibt es großes Essen. Im Angesicht deiner Feinde decke ich den Tisch. Salb dein Haupt, schenk dir voll ein. Im Angesicht deiner Feinde, zusammen darfst du mit dem Heiland schmatzen. Halleluja. Allmächtiger Gott, heute wollen wir deinen Bund wieder ganz neu beleben. Das Bund der Liebe soll wieder, das Band der Liebe soll wieder neu geknüpft werden. Unsere Beziehung zu dir soll mit Leben gefüllt werden. Herr Jesus, du hast dein Blut für uns vergossen. Unser Heil und unsere Erlösung ist besiegelt für Zeit und Ewigkeit. Deine Gnade stellt uns jetzt vollkommen wieder her. Dein Tod hat uns ewiges Leben gebracht. Jesus, wir preisen deinen Namen und rühmen dich. Und du sagst durch den Propheten Jeremia, Herr, Jeremia Kapitel 31, Vers 31, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Und es ist nicht mehr wie es zu vergleichen mit dem alten Bund, mit den Vorfahren früher. Nein, ich nehme dein Schicksal in deine Hand. Diesen Bund habt ihr so oft gebrochen. Aber ich, der Herr, stehe zu diesem Bündnis jetzt, das ich mit euch damals geschlossen habe. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe und wird ganz anders aussehen. Und ich schreibe mein Gesetz in euer Herz und gebe euch ein neues Denken und ein neues Handeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Danke, Herr, dass du uns das verheißen hast und dass es so weit kommt und dass es wird. Und niemand muss dann den anderen belehren, heißt es weiter in deinem Wort. Keiner braucht einen Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alles, ja, alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihren Sünden. Mein Wort gilt. Und wir als Gemeinde sagen Amen. Amen. Preis Gott.